Predige über den Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 3 bis 11. Philipper 1, Vers 3 bis 11. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, indem ich alle Zeit in allem meinem Beten für euch alle mit Freuden das Gebet verrichte, wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Ich vertraue dabei eben darauf, dass der, welcher in euch ein so gutes Werk angefangen hat, es vollenden wird, bis zum Tag Christi Jesu. Es ist ja auch recht, dass ich diese Gesinnung für euch alle hege, weil ich euch im Herzen trage, die ihr sowohl in meinen Fesseln als bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums insgesamt an der mir verliehenen Gnade Anteil habt. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne mit der innigen Liebe Christi Jesu. Und um das bete ich, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und allem Verständnis, damit ihr zu prüfen vermögt, was Recht und was Unrecht ist, auf dass ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird zur Ehre und zum Lob Gottes. Der Einstieg war, ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke. Der Paulus fängt sein Beten meistens mit Danken an. Und zwar, wenn er hier an die Christen in Philippi denkt, dankt er für Gottes Geschichte mit diesen Leuten und mit sich selbst. Philippi war die erste Stadt auf europäischem Boden, die er betrat. Und Gottes Geschichte fing dort mit einer Frau an. Der Paulus sprach im Freien, wahrscheinlich auf einer Wiese, irgendwo am Flussufer, wo einige Frauen zusammen waren, die beteten. Er sprach mit ihnen über Jesus und in der Bibel steht, Gott tat einer Frau das Herz auf, sodass sie Acht hatte auf das, was der Paulus sagte. Diese Frau hieß Lydia und war eine Kauffrau, würde man heute sagen, also eine Frau, die Handel trieb mit Purpurstoffen. Und diese Frau kam zum Glauben an Jesus. Sie vertraute im Gebet ihr Leben, diesem Heiland Jesus Christus an, und wurde sofort praktisch in ihrem Glauben. Das heißt, sie bat den Paulus, komm doch mit deinem ganzen Team in mein Haus und wohne bei mir. Damals gab es ja kaum Gasthäuser, so wie heute, sondern man musste bei irgendjemand eingeladen werden. Und er fühlte sich bei dieser Frau sehr wohl. Später tauchte in Philippi noch eine zweite Frau auf, das war nicht ganz so angenehm. Das war eine Hausangestellte. Und die rief immer hinterher, wenn der Paulus über die Straße ging, das sind Diener des höchsten Gottes. Das stimmte ja, was sie sagte, war richtig. Aber die Quelle, woher sie es wusste, war falsch. Sie war nämlich Wahrsagerin und sie wusste diese Informationen vom Teufel. Wahrsager sprechen nie von Gott her. Immer von der anderen Seite haben sie ihre Informationen. Deshalb würde ich mit so einem Mann oder Frau nie Kontakt aufnehmen, weil sie letztlich nicht in Gottes Kanal senden. Und der Paulus drehte sich rum und sprach zu dieser Frau im Namen Jesu, soll dieser Dämon ausfahren, und daraufhin konnte diese Frau nicht mehr wahrsagen. Und dann wurde der Paulus ins Gefängnis geworfen, weil er geschäftsschädigendes Verhalten hatte, denn diese Frau konnte kein Geld mehr verdienen mit dieser Gabe der Finsternis. Im Gefängnis hat er dann Gott gelobt, da kam ein kleines gezieltes Erdbeben Gottes, hat dort die Türen aufspringen lassen, so dass er dann in dieser Nacht noch den Gefängniswärter zum Glauben an Jesus führen konnte, samt dessen ganze Familie. Und dann wurde er aus diesem Gefängnis herausgeleitet am nächsten Tag. Es war ein kurzes Gastspiel in Philippi, voller Abenteuer und Unruhe. Und es war eine Gemeinde, die der Paulus sehr liebte. Und die Leute haben ihn auch später geliebt. Sie haben ihm Geschenke geschickt, dort wo er war, damit er nicht betteln musste in dem Sinne, sondern wusste, ich habe genügend Einkommen und die Leute finanzieren mich, sie tragen mich. Und dann hat er Gott gelobt über diesen Christen und gebetet, dass deren Liebe noch stärker wird, weil er sie persönlich schon im Herzen trägt. Da denke ich an ein nettes Beispiel von einer Krankenschwester, die versuchte, einem behinderten Mann das Beten beizubringen. Und sie hat dann diese Art zu beten auch selber praktiziert. Sie sagte, ich bete mit meinen 5 Fingern. Der Daumen, wenn ich so meine Hand halte, der zeigt eigentlich ein Stück weit auf mein Herz. Das heißt, wenn ich den Daumen habe, bete ich für Menschen, die mir auf dem Herzen liegen. Dann ist der Zeigefinger der wirkt so ein bisschen streng. Da denke ich an die Leute, die mich unterrichten, die mir etwas beibringen. Und dann bete ich für die. Und dann der Mittelfinger, das ist der längste. Das sind die Leute, die Verantwortung tragen, die führende Positionen haben. Dann bete ich für die, die mir da wichtig sind. Und der Ringfinger, das ist eigentlich so mit der schwächste. Da bete ich für die Schwachen, die mir einfallen. Und der kleine Finger, das bin ich selbst, dann bete ich für mich. Mal sehen, ob wir das schon behalten haben. Daumen, ich bete für die, die mir am Herzen liegen. Zeigefinger für die, die lehren, die unterrichten. Mittelfinger für die, die wichtige Positionen haben. Diesen Ringfinger für alle, die schwach sind. Und den kleinen Finger für mich selbst. Die Frage, ob uns Beten Freude macht, ob wir Gebetserhörungen kennen. Die Frage auch, was bedeutet Danken im Gebet? Ist es nur Zeitverschwendung? Kann ich nicht durch Bitten viel mehr erreichen als durch Danken? Der Sinn unseres Lebens ist die Ehre Gottes und wer dankt, ehrt Gott. Insofern liegt Danken und Ehre Gottes in einer Linie. Und es ist erstaunlich, wie oft wir Danken übergehen, um nur zu bitten. Der Paulus fängt immer mit Dank an. Ich danke Gott für euren Glauben. Mir sagte mal vor vielen Jahren ein junger Mann, sagte, weißt du, ich danke Gott für deinen Glauben. Das war für mich eine ganz neue Idee. Ich weiß nicht, ob ich Gott schon mal für den Glauben anderer Leute gedankt hatte. Das können wir tun. Ich denke, wir können Gott auch danken für eine Gemeinde, für den Glauben in einer Gemeinde, denn der Paulus betete ja nicht nur für diese Lydia, für diese eine Kauffrau, sondern für alle Christen dort und dankte Gott. In der Filmtechnik gibt es zwei Arten, wie man die Zeit verändern kann. Da gibt es eine Zeitlupe und einen Zeitraffer. Bei der Zeitlupe werden Bewegungsabläufe langsamer dargestellt, als sie waren. Und bei einem Zeitraffer werden sie viel schneller dargestellt, als sie wirklich sind. Ich möchte wenige Punkte dieser Gemeinde einmal in einem Zeitraffer zusammenfassen, um Gott dafür zu loben und ihm zu danken. Wir sind jetzt ungefähr 18 Jahre hier in Obertshausen. Als wir kamen, oder habe ich so verschiedene Leute besucht, erstmal aus dem Kirchenvorstand, dann aus dem Kirchenchor, den es damals gab, und habe sie gefragt, wären sie interessiert an einem Hausbibelkreis? Und da waren 8 Leute, zusammen mit meiner Frau und mir, interessiert an einem Hausbibelkreis. Das heißt, wir haben einen Hausbibelkreis für 8 Personen gehabt, über lange Zeit. Inzwischen hat Gott das vermehrt. Inzwischen haben wir 8 Hausbibelkreise. Das heißt, er hat diesen Glauben wachsen lassen und Menschen gesegnet, dadurch, dass sie die Bibel entdeckten. Ich fragte in dieser Anfangszeit im Gottesdienst einmal, es war wahrscheinlich relativ frech und ungewohnt, wer denn in der Bibel liest von denen, die da sind? Und er sollte sich einmal melden, da meldete sich eine Frau. Vielleicht hat sich jemand nicht getraut, sich zu melden, aber ich vermute, es war nicht viel mehr, die damals die Bibel lasen. Heute verkaufen wir jedes Vierteljahr, soweit ich denke, weit über 100 Bibellesepläne. Und es gibt sicher noch viele, die die Bibel lesen, ohne dass sie dafür einen Plan zugrunde legen, sondern einfach so fortlaufend. Ich denke zurück an unseren ersten Missionsabend, den wir hatten, mit Missionaren, die in Oberägypten gearbeitet haben. Wir hatten 6 Besucher an diesem Abend, davon waren 4 amtlich dort. Das heißt, meine Frau und ich, mein Kollege und die Küsterin, waren 4 Amtliche und dann noch eine Großmutter mit ihrer Enkeltochter. 6 Personen bei dem ersten Missionsabend, ich habe mich sehr geschämt. Inzwischen hat Gott doch ein klein bisschen uns geöffnet für die Verantwortung in der Welt. Inzwischen sind es nicht 6 Besucher, sondern 6 Missionare, die wir unterstützen. Und ich denke, dass wir Gott darüber loben können, dass er einfach den Blick geöffnet hat, auch das Gebet, auch die Portemonnaies, und seine Liebe dadurch zum Ausdruck kommt. Früher haben wir in der Sommerzeit im Gottesdienst die Leute oft hier auf die eine Seite der Kirche gesetzt, da hinten der Raum war sowieso geschlossen, damit sie sich nicht so einsam vorkamen und mehr das Gefühl einer Gemeinde bekamen. Ich denke, das haben wir seit vielen Jahren nicht mehr nötig, weil Gott einfach auch den Gottesdienst wachsen ließ, weil es Menschen Freude macht zu kommen, weil sie Jesus kennen. Als Herr von Lipschitz nach Wiesbaden ging, hat ihn jemand aus unserer Gemeinde begleitet, Herr Schweizer, zu einem Art Vorstellungsgespräch. Und er sagte hinterher sowas von den Fragen, die ihm gestellt wurden. Er wurde zum Beispiel gefragt, wie ist das mit der Jugendarbeit? Und da sagte er, ach, das machen 3 junge Ehepaare. Wie ist das mit den Hausbibelkreisen, von denen Sie erzählt haben? Ja, die leiten die Leute alle selbst. Ich bin zwar auch in einem drin, aber im Prinzip machen die das alleine. Wie ist das denn mit der Kinderarbeit? Ja, da gibt es Mitarbeiter dafür. Und mit den Senioren? Ja, das macht auch jemand. Herr Pfarrer, können Sie uns sagen, was machen Sie eigentlich selbst in dieser Gemeinde? Und ich weiß nicht, was er da geantwortet hat. Auf jeden Fall blieb sicher noch irgendetwas übrig für ihn. Weshalb ich das erwähne, ist einfach ein Dank für so viele Mitarbeiter in so vielen verschiedenen Bereichen, wobei ich viele Bereiche jetzt gar nicht erwähnt habe, dass Gott Christen nicht nur ihnen einen persönlichen Glauben geschenkt hat, sondern sie bereit gemacht hat, mitzuarbeiten. Darüber können wir ihn loben. Nicht loben würde ich gerade die Leute, die reden. Es wäre ganz lieb, wenn ihr das macht, wenn ihr nachher wieder unter euch seid. Was in dieser Aufstellung eben nicht zu sehen war, was Gott dem Einzelnen an Trost geschenkt hat durch sein Wort, an Ermutigung, an Durchhilfe, an Korrektur, an Vergebung, an Gebetserhörung, an Bedeutung seines Glaubens für seine Familie, für seine Ehe, für seinen Betrieb. Aber wir können Gott darüber loben, das ist ganz viel. Am Anfang steht der Dank. Aber ich denke, dass wir uns auch vor Gott demütigen können, wenn wir über das nachdenken, was so geschehen ist. Da gibt es viele Bibeln in Obertshausen, die angefangen wurden zu lesen, gelesen zu werden und die dann irgendwann zugeklappt wurden, gerade bei Jugendlichen, bei Konfirmanden ganz besonders, die mal so ein Vierteljahr die Bibel gelesen haben und dann haben sie es vergessen. Oder bei Jugendlichen, vielleicht auch bei Erwachsenen. Da gibt es Menschen, die Gott aus einem Leben ohne ihn herausgeholt hat und die später wieder in dieses Leben ohne ihn zurückgeglitten sind. Es gibt viel Eigensinn, viel Sünde, viel Zerbruch rechts und links am Weg. Es gibt für viele einen ganz kleinen Gebetshorizont, die nur für diesen kleinen Bereich beten, in dem sie selber drin sind. Die Frage, wer betet für den Rest? Wer betet für all die anderen Bereiche in der Gemeinde? Wenn wir überlegen, wer in den Gottesdienst kommt oder in den Kindergottesdienst geht, dann sind das etwa 4% der Evangelischen hier in dieser Stadt. Haben wir Glauben für die anderen 96%, dass das Evangelium irgendwo auch mal zu ihnen hinkommt? Wir sind gewohnt, dass Menschen kommen. Jesus sagt ja, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Aber dann sagt er auch, geht hin in alle Welt. Wir haben zwar diese Komm-Struktur entdeckt, aber diese Geh-Struktur noch ganz wenig. Ausländer sind weitgehend noch ohne Kontakt. Besuche in der Gemeinde geschehen ganz selten. Alleinstehende sind immer noch alleine. Die Gemeinde ist so ähnlich wie eine Sperrholzplatte, so schichtverleimt, Altersschichten, Interessenschichten verleimt. Sie halten irgendwo zusammen, darüber freuen wir uns. Aber die Verbindung untereinander wäre noch besser. Ich sprach mal mit einer Jugendlichen auf einer Freizeit, nicht hier aus der Gemeinde, und die sagte, als ich zu Hause im Jugendkreis wegblieb, hat mich keiner vermisst. Das ist denen gar nicht aufgefallen, dass ich nicht mehr da bin. Der Paulus betet um wachsende Liebe. Ob es uns auffällt, wenn jemand nicht mehr kommt, ob ihn jemand besucht oder anruft, oder wir einfach abhaken, er ist nicht mehr da. Die Christen haben Anteil am Dienst des Paulus, weil sie für ihn beten. Und er saß gerade im Gefängnis in Rom und wurde dort verhört und konnte seinen Glauben vielleicht sogar vor dem König bezeugen, weil er ja der oberste Richter war. Ich freue mich über Christen, die Anteil an meinem Dienst haben, weil sie für mich beten, weil sie für unsere Gemeindehelferin beten, weil sie für Jugendleiter beten, Anteil haben an deren Dienst. Der Paulus betet dann um eine überfließende Liebe für diese Christen, dass die Liebe immer mehr an Erkenntnis zunimmt. Ist ja klar, wenn einer den anderen liebt, dann möchte er ihn immer mehr kennenlernen. Und wenn wir Gott immer mehr lieben und Jesus im Herzen haben, möchten wir ihn als Person immer mehr kennenlernen, aber auch seinen Willen für unser Leben entdecken. Und da ging mir auf, dass ein Hauptpunkt in meinem Leben, sicher auch bei anderen, die Gedankenlosigkeit ist. Viele Dinge gar nicht zu sehen, die Gott möchte. Und hinterher sagen wir, oh, das war eine Chance, leider habe ich sie erst jetzt gesehen, wo sie vorbei ist. Herr, öffne mir die Augen für die Gelegenheiten, deine Liebe. Wobei es da sicher darum geht, sich auch von Gott führen zu lassen und nicht auf das Erstbeste unbedingt zuzustürzen. Vor vielen Jahren hatten wir in Frankfurt auf der Hauptwache mit Christen aus Frankfurt zusammen Einsätze auf der B-Ebene, wo wir mit jungen Erwachsenen zusammen gesungen haben, mit Leuten Gespräche geführt haben über Jesus. Und am Anfang war es immer so, wenn da gesungen wurde und dann, wenn das aufhörte, war jetzt die Frage, wie geht's weiter? Auf wen gehst du zu? Mit wem suchst du ein Gespräch zu führen? Und am Anfang stürzte ich dann auf irgendjemanden zu, der gerade so vor mir stand und kam oft in haarsträubende Gespräche hinein, wo mir die Zeit leid tat, die ich dort investierte. Und wo ich das Gespräch dann irgendwann abbrach und sagte, es bringt nichts. Später habe ich das anders gemacht. Ich habe mich in den Hintergrund gestellt und gebetet, Herr, mit wem könnte ich sprechen? Und vielleicht stand da irgendjemand so ganz noch weiter im Hintergrund an irgendeinem Schaufenster. Und auf den ging ich dann zu und fragte, haben Sie das gehört und was bedeutet das für Sie? Und es entstanden meistens sehr gute Gespräche. Weshalb ich das erwähne, es geht darum, nicht das unbedingt gerade nur zu tun, was mir vor den Füßen liegt, das Erstbeste, sondern zu fragen, ist das dein Wille? Denn auch unter dem Gesichtspunkt der Hilfsbereitschaft oder auch des Zeugnisses für Jesus kann man in Dinge hineinkommen, die ausgesprochen unfruchtbar sind, wenn er das nicht führt. Wenn ich vorhin viele Punkte nannte, die wir noch erledigen könnten, soll das kein in Schuldgefühle hineinbringen, aber in das Gebet, Herr, was möchtest du durch mich tun? Was möchtest du durch andere tun? Es geht nicht darum, dass man wie in einem Haushalt immer noch ein elektrisches Gerät nach dem anderen dazu kauft, bis die Sicherung rausfliegt, weil sie nicht mehr die richtige Amperezahl für diese Belastung hat. So auch bei manchem Christen, der dann denkt, ich muss noch mehr tun, darum geht es nicht. Aber dass jeder Christ entdeckt, dass in seiner geistlichen Steckdose schon Strom drin ist, den er einsetzen könnte, wenn er für Jesus sich gebrauchen lässt. Diese Liebe soll Erkenntnis haben und das nächste Wort ist hochinteressant. Hier heißt es in meiner Bibel, dass sie Verständnis hat, wörtlich steht dort Ästhetik, Schönheit zu haben. Dass Liebe Schönheit entfaltet im Leben und damit wir prüfen, was dran ist. Das finde ich gut, zu prüfen, was ist in meinem Leben dran, was möchte Gott an mir verändern, was möchte er durch mich tun, wo will er seine Gemeinde weiterführen. Und das Ganze mündet im Lob Gottes, weil Jesus Frucht schenkt. Jesus wirkt durch Menschen hindurch und wird dadurch selbst gelobt. Das finde ich gut, wenn es uns um das Lob Gottes geht, nicht nur um die Frage, wie stehe ich da. Ich denke vor Jahren einmal an einen jungen Mann, der eine Bibelarbeit vorbereitet hatte für einen Kreis und die Bibelarbeit kam nicht dran. Und er war stinksauer, dass seine Bibelarbeit nicht gebraucht wurde. Ich erwähne das nur als Beispiel. Es ging ihm um seine Bibelarbeit, es ging ihm nicht um Gott. Und das ist eine Möglichkeit auch, dass es uns als Christen manchmal nur um das geht, was ich tue, wie ich singe, was ich rede, was ich tue, ob das beachtet wird. Es geht aber letztlich um die Ehre Gottes und das ist ein ganzes Stück weiter. Wird durch meine Bibelarbeit Gott geehrt? Durch mein Singen wird er Gott geehrt oder gewinne nur ich Profil? Gottes Ehre ist der Sinn unseres Lebens und wir dürfen vertrauen, dass er das, was er angefangen hat, auch vollendet. Ich sagte vorhin, manche Bibeln sind zugeklappt worden, weil die Leute kein Interesse mehr daran hatten. Sie waren nur vorübergehend wach geworden und sind wieder eingeschlafen. Wenn Gott etwas anfängt, dann vollendet er es auch, dann lässt er diese Bibel offen bleiben, dann lässt er dieses Leben offen bleiben für seine Gnade. Und das würde ich jedem wünschen, dass er dankend betet und Gott lobt. Herr Jesus, zuerst stand der Dank bei dem Paulus über dem, was du getan hast. Und da wollen wir dir auch danken, dass du uns am Kreuz von Golgatha erlöst hast von unserer Schuld, dass du bereit warst oder bist, in unserem Leben zu sein und dass du mit jedem von uns einen Plan hast. Wir danken dir für den Glauben all derer unter uns, die glauben, auch für deine Liebe, die diesen oder jenen noch gewinnt, dessen Herz dich noch nicht kennt. Und wir rühmen dich, dass du ein ganz wunderbarer Herr bist. Amen.